Herzlich willkommen zum Schwingungskongress. Ich freue mich heute sehr auf ein neues Gespräch. Pascal Voggenhuber und ich bin so glücklich, dass du zugesagt hast. Ich habe dir das im Vorgespräch schon gesagt. Du gehörst wirklich zu denen, die mir gesagt haben, ja, ich bin nicht verrückt, es ist alles in Ordnung oder vielleicht sogar, da ist wieder was zurechtgerückt, weil ich so oft gedacht habe, da stimmt was nicht und was sind das für Stimmen, die mir da was sagen? Und ich glaube, dass das so, so viele Menschen kennen, denen es genauso geht. Also herzlich willkommen, lieber Pascal, und vielleicht erzählst du mal kurz, so wie der Weg dazu war, dich mit der geistigen Welt so wundervoll verbunden zu fühlen. Herzlich willkommen.
Hallo Doris und erstmal vielen Dank für die nette Begrüßung und dass ich hier sein darf. Ja, wie bin ich dazu gekommen? Das ist ja, da könnte man jetzt alleine schon 2 Stunden darüber diskutieren, aber ich probiere es kurz zu machen, aber vielleicht auch wichtig für die Menschen im Kongress, die mich nicht kennen, dass man ein bisschen mein Background auch kennt, weil ich ja doch ja, manchmal auch anecke in der spirituellen Szene durch meine sehr bodenständige Art. So. Aber bei mir hat es eigentlich so angefangen, dass ich ja, das erste bewusste Erlebnis, wo ich mich erinnern kann, ist, als ich 3 Jahre alt war. Da bin ich in der Nacht wach geworden und wollte zu meiner Mutter gehen und musste da so eine Treppe hinunter. Und als ich da hinunterlief, stand halt da ein Mann in der Ecke. So, und ich bin zu meiner Mutter gegangen, habe gesagt, hey Mama, ich kann nicht mehr schlafen und da steht ein Mann bei uns auf der Treppe. Und meine Mutter ist total in Panik geraten, weil die war alleinerziehend und da war kein Mann im Haus und ist dann aufgestanden und ist schauen gegangen und hat dann gemeint, ja, aber da ist niemand. Und ich weiß, ich bin dann so hinterher und habe dann den Mann aber immer noch gesehen und habe gesagt, doch. Da steht er doch. Und dann hat meine Mutter zu mir gesagt: Ja, du träumst noch. Das ist alles nicht Realität oder geh einfach wieder schlafen. So. Und ich weiß noch, das hat sich so eingeprägt, weil eben ich war zwar erst 3, aber ich habe ja gewusst, was ich sehe. Und ich habe gewusst, ich bin wach, weil ich habe ja mit meiner Mutter kommuniziert und ich bin hin und her gelaufen. Und das war für mich schon sehr, sehr eigenartig. Und das war für mich aber so ein. Sagt man Öffner irgendwie, weil ab dann, da kann ich mich nicht mehr genau erinnern, sind dann die ersten Begegnungen 1 Jahr später gekommen oder so. Aber auch sehr früh in der Kindheit habe ich dann auch angefangen, meinen Geistführer wahrzunehmen. Aber das war für mich halt einfach wie ein Freund in der geistigen Welt. Der sah aus wie ein anderes Kind. Der ist mit mir auch mitgewachsen. Und ja, das war eigentlich mein Kumpel. Und der hat aber auch nicht gesagt, ich bin jetzt dein Geistführer oder irgendwie so. Das war einfach ein Begleiter. Und meine Mutter, da war dann wieder der Vorteil, meine Mutter ist sehr offen aufgewachsen schon. Also es gab in ihrer Kindheit schon, ja, die eine Großmutter hat Verstorbene gesehen, der eine Onkel hat Verstorbene gesehen. Also die ist mit diesem Thema vertraut aufgewachsen, hat aber bei mir immer gedacht, naja, der Junge hat einfach mega viel Fantasie. So. Also lass mir ihn einfach. Er könnte sich mit Schlimmerem beschäftigen als jetzt mit durchsichtigen Freunden sozusagen und hat mich gelassen. Und ich glaube, das war auch mein Vorteil, dass man das nicht wie so oft bei vielen Menschen die Eltern dann total immer unterdrückt haben. So. Und dann eigentlich bis so in den Jugendjahren hatte ich dann eine gute Freundin in der Schule und die hat dann eben angefangen, so über Aura sehen und so. Und dann habe ich so gemerkt, dass ich auch gewisse Schichten sehe und so. Und wir haben dann eigentlich zusammen rausgefunden, dass das Geistführer sind und so. Und dann bin ich eigentlich so in die, ja, Esoterik gekommen. Und am Anfang war es wirklich so Esoterik, weil bei uns in Basel in der Schweiz gab es so eine riesen Esoterikmesse. Und jetzt muss man sich vorstellen, dass das Ganze ist jetzt ja 30 Jahre bald her, als ich das erste Mal an der Esoterikmesse war oder sogar noch länger. Und da war halt wirklich noch so diese tiefe Esoterik. Ja, also da waren alle so, die Jüngsten waren 45 und Wollpullover, überall wurde geräuchert und irgendwie. Also es war eine verrückte Szene. Und meine Mutter hat gesagt, hey, wir gehen da hin, weil das sind die Leute genauso wie du. Und so, und ich weiß noch, ich habe dann gedacht, wow, das ist cool, das sind jetzt viele junge Menschen, so im jugendlichen Alter mit so. Und ich habe dann einfach so gedacht, boah, nee, wenn ich so bin, ich will das auf keinen Fall sein. Also war für mich wirklich ein Schock. Anders kann ich nicht sagen, weil ja, die Leute wollen meine Aura reinigen und hier und das und so. Und es hat gar nichts mit dem zu tun gehabt, was ich wahrgenommen habe. So. Und ich habe dann dort aber auch ein Medium kennengelernt, das nach dem englischen Spiritualismus ausgebildet wurde. Und der war ganz normal. Also der sah aus wie, ja, wie halt die Menschen auf der Straße aussahen, ohne jetzt sehr esoterisches Ding. Und ich habe mit dem geredet und der hat dann so gemeint, hey, komm mal, wir bilden auch Medien aus und so. Und so bin ich dann mit dem englischen Spiritualismus in Berührung gekommen. Ich mache das auch relativ kurz. Bin dann auch später nach England gegangen und da muss man sehen, in England zum Beispiel, früher vor allem, es gab vor allem das Arthur Findlay College, das war so eine mediale Schule. Man sagt immer, es ist eigentlich die mediale Schule, die es gibt. Heute ist es zwar auch nicht mehr aus meiner Sicht das, was es mal war. Und da ist man wirklich über Jahre ausgebildet worden. Also nicht über ein paar Wochenende. Heute ist es leider auch so, dass ganz viele zum Arthur Findlay College gehen, da mal eine Woche sind und dann zurückkommen und sagen, ja, ich wurde in England ausgebildet und waren dann eine Woche da oder so. Ja. Also es hat sich vieles verändert. Und aber da war wirklich, früher war es auch so, oder in England war es so, als Medium hattest du dieselbe Aufgabe wie ein Priester. Also du hast Hochzeiten gemacht, du hast Taufen gemacht, du hast Gottesdienste gemacht. Und da gehörten eben auch diese Jenseitskontakte dazu, also Kontakt zu Verstorbenen oder Aura-Reading, sogenannte Seelengespräche, wenn jemand halt eben Themen und Probleme hatte. Und zwar, das Ganze war total abgekoppelt eigentlich von der Esoterik, sondern es war eher eigentlich so eine religiöse Geschichte. Und da habe ich dann meine Ausbildung gemacht und da sieht man auch noch meine Wurzeln, die sind geblieben. In England gibt es einfach beweisbare Sachen und nicht beweisbare Sachen. Also zum Beispiel, das ist auch so, dass ich einfach sage, wenn ich jetzt sage, ja, ich habe mit deiner verstorbenen Oma Kontakt, ja, dass man dann eben auch beweist, also wie war die Oma, wie hat sie gelebt, an was ist sie gestorben, was für Krankheiten hat sie gehabt, wie war ihr Charakter und, so dass du jetzt zum Beispiel sagen könntest, ja, das kann nur meine Oma sein oder das kann nur mein Vater oder meine Mutter sein oder wer auch immer. Und dass man da nicht mit so Pauschalaussagen, wie es ganz oft in der spirituellen Szene ist, um sich schlägt und dann am Ende weiß niemand, okay, kann der wirklich mit Verstorbenen kommunizieren oder sind das wirklich Botschaften, die Hand und Fuß haben, so. Also das muss man so ein bisschen wissen, deswegen auch so, eben ich gelte in der Szene so ein bisschen als der Rebell, weil ich halt oft auch ja, Sachen sehr laut hinterfrage, die zum Teil so unter dem Deckmantel Spiritualität oder auch Medien quasi läuft. So. Ja, das war jetzt so ganz kurz meine Lebensgeschichte, so ohne was dann später kam mit den Büchern und Touren und so.
Ja, aber das ist ja alles schon so spannend. Also schon allein das Hinterfragen finde ich ja wichtig. Bei allem, was mir irgendjemand erzählt, frage ich mich immer, passt das für mich? Ist das stimmig für mich? Und also man merkt ja auch so, der Körper geht ja auch sofort in Resonanz. Wenn was für mich nicht stimmig ist oder wenn ich da merke, da ist ein Widerstand, dann weiß ich schon, das ist nicht mein Thema oder das ist nicht echt. Das finde ich schon sehr, sehr wichtig. Und ich finde, darüber darf man auch sprechen, auch wenn das anderen nicht so gefällt. Ne? Wir
Absolut.
dürfen ja auch immer wählen, sonst übernehmen wir ja alles ungefragt. Und was mir aber noch so eingefallen ist, weißt du, du hast eben von England gesprochen. Und das hörte sich für mich so an, als wäre das, was du so erlebst, da ziemlich natürlich, während das bei uns ja ein bisschen außergewöhnlich ist. Und
Ja.
ich glaube auch so, man traut sich ja gar nicht so darüber zu sprechen, weil man immer das Gefühl hat, also früher hat man immer gesagt, da kommen die Männer mit den weißen Jacken. Das ist ja jetzt heute nicht mehr ganz so schlimm. Aber also ich habe ja schon gemerkt, wie lange ich gebraucht habe, über mein Empfinden, über meine Wahrnehmung zu sprechen. Und ich mache das heute noch nicht mit jedem. Ich passe da sehr gut auf, wem ich was erzähle. Weil viele, die gucken einen an und denken, die tickt ja nicht mehr sauber. Wie bist du da immer so mit umgegangen? War das so in deinem Umfeld vollkommen normal? Ja, der Pascal, der kann das. Oder wurdest du da auch immer so angezweifelt?
Also ich muss echt sagen, ich hatte viel, wirklich viel, viel Glück. Ich habe auch, klar, man muss jetzt auch sehen, ich finde, heute ist es total anders, ja. Also heute ist es viel etablierter als damals noch, als ich angefangen habe. Aber ich hatte sehr, sehr viel Glück. Ich glaube, auch mein Glück war, dass ich halt eben, ja, ich sah nie esoterisch aus. Also ich sah immer, die Presse hat früher immer geschrieben, der Hip-Hopper, der in der Esoterik ist. Also so, ich hatte immer so eigentlich diesen eher Stempel, dass der normale Typ, der sich mit Esoterik auseinandersetzt oder beziehungsweise der Methoden spricht. Und ich hatte am Anfang eigentlich wirklich so das Glück, dass ich wurde eigentlich nicht angegriffen am Anfang. Also das war auch ein ganz, ganz spannendes Phänomen, aber auch in England eben, wie du schon gesagt hast, damals, es war schon einfach sehr normal. Also in gewissen Kreisen, auch nicht überall in England, aber so in diesem spiritualistischen Kreis, da war es einfach normal, Medien zu haben. Und auch meine Freunde und meine Bekannte, so für die war das gar nicht verwunderlich. Also die Menschen, die mich gekannt haben, die haben eigentlich alle gesagt, naja, wir haben schon immer gewusst, dass du irgendwie, du hast schon immer Dinge wie eine Art vorausgesagt oder wenn du gesagt hast, wenn jemand gekommen ist und gesagt, hey, ich habe eine neue Frau oder einen neuen Mann kennengelernt und wenn du gesagt hast, boah, ich glaube, das wird nichts so. Das hat ja immer gestimmt. Also das war für die Leute gar nicht jetzt so das Mega-Ding. Und am Anfang hatte ich auch die normale Presse, die fand das toll, weil ich sah, ich war noch sehr jung, aber ich sah auch immer noch viel jünger aus, als ich in Wirklichkeit war. Und deswegen hat die Presse hat das am Anfang auch sehr toll gefunden. Also nicht so wirklich so die normale. Ich habe ja auch eine eigene Fernsehsendung dann gehabt bei Sat.1 Schweiz und auch eine kleine Serie bei RTL. Und das war am Anfang alles sehr, sehr nett und freundlich. Und ich weiß noch, auch bei den ersten Büchern, die Bestseller wurden, haben sich die Leute noch gefreut. Und irgendwann, das war, hat man nicht angezweifelt, also doch schon, irgendwann kam schon auch die Zweifel, kann der das wirklich? Aber das Hauptproblem war wirklich für die Leute plötzlich, ey, warte mal, der verdient Geld damit. Also der hat hier jetzt schon vier Bestseller geschrieben, ja, der hat ausverkaufte Hallen. Also das Problem war nicht plötzlich, dass ich mit Verstorbenen kommuniziere, sondern das Problem war, dass ich erfolgreich war damit. Und das hat dann eigentlich, und lustigerweise am Anfang auch der Hauptneid, der gekommen ist, der war von anderen Medien, die dann einfach so quasi ja, mich schlecht gemacht haben oder irgendwie so. Und dann gab es auch Phasen dann in der Presse und so. Aber das Problem war am Anfang bei mir nicht, kann der das oder nicht? Das war gar nicht die Frage. Sondern das war ein neues Phänomen, das war cool, aber irgendwann hat man gemerkt, nee, der ist unglaublich erfolgreich. Das so. Und dann hatte ich eine Zeit lang so ein bisschen Gegenwind. So. Was aber am Ende, ich sage immer so, jeder Gegenwind, also es gab dann auch mal so ziemlich heftig in der Presse, wo die einfach gar nicht mehr nett geschrieben haben. Aber das Spannende war, es war für mich als Mensch nicht so schön. Aber es hat mich erfolgreicher gemacht wie vorher. Also irgendwie meine Followerzahlen sind ums Dreifache angestiegen. Die Fernsehsendung, die mich damals hatte, das sind die Zuschauerzahlen durch die Decke gegangen. Also mich hat es eigentlich viel erfolgreicher gemacht als vorher, dank dem Hate. Aber ich habe wenig Gegenwind gehabt, das muss ich auch sagen. Aber auch, weil ich eben immer in dieser Beweismedialität drin war. So dass ich, man hatte immer irgendwie, ich habe nicht irgendwelche universellen Botschaften gegeben, wo man sagen könnte, ja, kann sein, muss aber nicht oder irgendwie so wie es viele Kollegen machen, sondern ich habe halt sehr früh auch, ich glaube, dass auch wenn man heute so ganz viele Kollegen anschaut und ich will nicht über Kollegen jetzt groß schimpfen, aber dass man den Unterschied versteht, viele Kollegen heute kennt man über Instagram oder über YouTube, die da ihre Botschaften weitergeben, aber man sieht ganz wenige, die wirklich eben noch bewiesen haben. Und von mir hat man halt viele, ich habe bei den ersten 15 Jahren, wenn ich auf Tour war, immer Live-Demos gemacht. Also, dass die Menschen im Publikum wirklich live erleben konnte, wie so ein Jenseitskontakt gab. Man hat Fernsehsendungen gesehen, wo man gesehen hat, okay, wie so ein Jenseitskontakt stattfindet. Und durch das haben die Menschen natürlich gemerkt, okay, da ist wie was dahinter, was er erzählt und nicht nur einfach, Hallo Leute, ich bin Medium. Ja, ich stehe da mit den Sternenvölkern im Kontakt und die lieben uns alle und wir sind nächster Aufstieg. Oder ich bin hier mit deiner Oma in Kontakt. Das ist ein wunderbares Licht und deine Oma hat dich so, so gerne. Also ich habe immer probiert, Botschaften, die man wirklich überprüfen kann, zu bringen. Oder bis zu einem gewissen Grad, ja. Ist natürlich auch so. Auch meine Medialität ist wissenschaftlich nicht beweisbar. Also das muss man auch sagen, man kann es noch nicht messen. Ich habe da zwar auch in Forschung mitgemacht, wo man meine Hirnströme gemessen hat und man hat dann herausgefunden, okay, sein Gehirn tickt anders oder er hat spezielle Wellen, wenn er im Kontakt mit Verstorbenen steht. Aber da gab es dann auch die einen Wissenschaftler, die gesagt haben, das ist eindeutiger Beweis. Sein Gehirn funktioniert anders, da geht was. Und die anderen haben einfach gesagt, naja, vielleicht hat er einfach eine psychische Störung, die noch nicht entdeckt wurde. Und es hat nichts Außersinnliches zu tun. Also ich konnte dann auswählen. Die einen Forscher sagten, ja, da ist was. Und die anderen sagten, nee, der hat einfach einen an der Schüssel und die Krankheit kennt man noch nicht. So, ich habe mich dann für die entschieden, doch, da mein Gehirn funktioniert ein bisschen anders. Aber am Ende kann man es noch nicht wissenschaftlich beweisen. Obschon man, wenn man jetzt schaut, ich habe vor kurzem gerade ein Buch über Aura rausgebracht und zufälligerweise, es war wirklich zufällig, gab es ein, zwei Wochen später dann einen großen Bericht, im Spiegel war das, glaube ich, dass die Wissenschaftler jetzt endlich beweisen konnte, dass der Mensch eine Aura hat. So, ja. Und ich meine, als ich angefangen habe und die ersten Aura-Readings und so gegeben, hat man noch gesagt, naja, komm, Aura. So, das gibt's nicht, ja. Aber man muss auch sehen, du bist ja wahrscheinlich auch schon länger in der Szene mit dabei. Als ich angefangen habe, da war Meditieren noch total esoterisch und Yoga kam noch vom Teufel. So, und heute ist das zum Glück salonfähig geworden, dass man in Managerkreisen weiß, dass Meditation hilft gegen Stress, gegen Burnout und so weiter. Und das war ja, als ich angefangen habe, noch absoluter Esoterik-Quatsch, so auch Yoga. Ja. Und da verändert sich schon mega viel, was schön ist.
Ja, das ist ja, du hast das gerade so gesagt, mit der Wissenschaft, weißt du, mit diesen Beweisen. Und das ist ja immer so, für mich sind das die Zweifler, die einen Beweis brauchen. Weil wenn ich in den Wald gehe ne, mit den Bäumen spreche oder so, dann fühle ich auch, dass da was zurückkommt. Da brauche ich keinen Beweis für. Ich fühle das.
Ja.
Und für mich sind so diese Zweifler. Ja, das hat vielleicht auch immer für mich so ein bisschen mit Angst zu tun, weil da könnte ja was sein, was wir nicht sehen können, was wir nicht erklären können. Und das mag alles sein. Aber ich finde, es gibt auch unglaublich viele, die einfach fühlen, dass da viel, viel mehr ist. Ne? Also unser Leben macht
Auf
so viel mehr aus. Und ich finde, von diesen Menschen werden es auch immer mehr, die sagen, ja, das kann schon sein, dass ihr Beweise braucht, ich nicht. Ich glaube daran. So
Ja.
dieses Fest dafür einstehen. Merkst du das auch so?
Ja und nein, ich komme ja eben schon auch ein bisschen von dieser Beweisebene. Ja, also das ist natürlich, ich liebe auch die Herausforderung, gewisse Dinge zu beweisen. Wissenschaftlich eben kann man vieles nicht beweisen, aber zum Beispiel, warum mir manchmal doch auch schon wichtig ist, damals auch als Medium möglichst zu beweisen, dass ich jetzt zum Beispiel mit Verstorbenen wirklich im Kontakt stehe. Also mal so ein ganz blödes theoretisches Beispiel. Das ist jetzt alles erfunden, hat nichts mit dir zu tun. Ja? Nehmen wir mal an, dein Vater ist gestorben. Okay? Und nehmen wir mal an, die Beziehung zwischen dir und deinem Vater, die war nicht so tiefgreifend. Also da sind vielleicht hat dir dein Vater nie die Emotionen gezeigt, dass er dich geliebt hat und dass er dich gern hatte. So, wenn ich jetzt sagen würde, hey Doris, dein Papa ist da und er sagt mir noch, er soll dir sagen, dass er dich geliebt hat, ja, und dass er stolz auf dich war. So, und jetzt ist es eine Aussage, die absolut verständlich und richtig für dich wäre, weil er das nie gesagt hat und so weiter. Aber es berührt dich nicht so tief. Du wirst vielleicht sagen, ja, okay, spannend, so passt. Aber wenn ich dir vorher 20, 30 Minuten lang erzählt habe, wie zum Beispiel dein Vater ausgesehen hat, wie er gewohnt hat, was ihr für gemeinsame Erinnerungen habt. Also wirklich so, dass du sagst, okay, diese Informationen, die kann er nur von meinem Vater haben, weil das war so eine Masse an Informationen. Und jetzt sage ich genau dasselbe, hey, dein Papa ist hier und er will einfach, es tut ihm leid, dass er dir nie gesagt hat, dass er dich geliebt hat, aber er liebt dich und er ist stolz auf dich. Dann wirst du merken, dass dieselben Sätze dich auf einer ganz, ganz anderen Ebene berühren und ganz anders Heilung stattfinden kann, weil vorher dieser Beweis stattgefunden hat. So. Also deswegen, ja, Beweise können unglaublich heilsam sein, wenn sie richtig eingesetzt werden. Aber ich verstehe dich auch. Natürlich, jetzt, du hast das Beispiel mit dem Wald gebracht. Ne? Das ist auch etwas, was ich ganz oft den Leuten sage, zum Stress reduzieren, geht in den Wald und so. Und das kann man ja heute schon messen. Also man kann heute schon erklären, warum uns das so gut tut. Und ich finde beides wichtig. Also ich sage immer so, privat habe ich manchmal, gehe ich voll mit dir überein. Dann sage ich so, hey, Hauptsache ich fühle das, ich kann es nicht erklären. So, bei meiner Arbeit sage ich immer so, doch, ich möchte eine möglichst Beweisgrundlage haben, weil ich einfach merke, dass ich so mehr die Menschen noch erreichen kann oder eben manchmal auch die Zweifler erreichen kann. So. Weil für mich ist es auch immer so ein bisschen eine Challenge, auch Menschen zu erreichen, die sagen, nee, also komm, diese Esoterik ist doch alles Hokuspokus. Also da beginnt bei mir die Challenge. Aber ich sage natürlich auch, wenn einer sagt, nee, das ist alles Bullshit, mit dem will ich nichts zu tun haben, so, dann verliere ich auch nicht meine Zeit und Energie, jetzt dem irgendwas beweisen zu wollen. Dann sage ich lieber zu dem, lass uns ein Bier trinken gehen und dann ist die Welt auch in Ordnung. Also ich glaube, man muss da immer ein bisschen abwägen. Aber ja, ich glaube, Beweise ja sind wichtig, aber ich verstehe, ich bin auch bei dir, dass man es nicht. Gewisse Dinge weiß man halt einfach. Ist genauso wie Liebe, ja. Liebe spürt man einfach. Liebe kann man auch nicht beweisen. Aber trotzdem zweifelt niemand die Liebe an.
Ja, also was ich da bei dir auch so raushöre, weißt du, das ist einfach authentisch, dass du nicht so das Gefühl hast, so wie ein Zauberer, ne, so ein bisschen Illusion und das könnte man ja genauso machen, damit könnte man Menschen genauso beeindrucken. Und ich habe so das Gefühl, du willst da einfach wirklich authentisch auch wirken. Und die Botschaften wirklich auch überbringen und dir nicht irgendwas ausdenken, was derjenige vielleicht jetzt gerade hören möchte, sondern das, was wirklich transportiert wird. Das höre ich so raus.
Ja, ich denke, das ist, also ich würde mir manchmal das Leben auch einfacher machen in der spirituellen Szene, wenn ich einfach das sagen würde, was so Komfort geht, was alle toll finden und so. Ich meine, gerade ich sage jetzt, so, weil ich manchmal auch so Mythen aufdecke oder mich manchmal auch so ein bisschen, ja, ich probiere manchmal auch so die spirituelle Szene so ein bisschen mit Humor ein bisschen auf die Schippe zu nehmen. Gerade so auf Instagram probiere ich manchmal auch so ganz lustige Videos und so. Und das nervt natürlich ein paar Spirituelle total. Also die verstehen dann nicht den Humor dahinter, sondern die fühlen sich dann ertappt. So, und manchmal könnte man es sich einfacher machen, indem dass man einfach immer sagt, ja, es ist alles so oder alles hat seine Berechtigung. Aber ich sehe mich halt auch so als Botschafter der geistigen Welt und meine Geistführer sagen ganz oft, boah, nee, was da in die Szene geht und das ist nicht von uns. Und ja, ich sehe es dann auch manchmal als Aufgabe, da ein bisschen Sprachrohr zu sein und einfach zu sagen, nee, das ist jetzt einfach nichts aus der geistigen Welt. So, ja.
Ja, und das finde ich ja auch wichtig. Und darum kann ich auch immer nur aufrufen, selbst immer zu hinterfragen, so spricht mich das an? Ist das so? Gehe ich damit in Resonanz oder ist das einfach, was da jemand gerade so rausgeworfen hat und das ist dann die Wahrheit? Ne? Also was ist so die Wahrheit? Und ich finde, es wird auch immer mehr Zeit, so hinzugucken, ist das wahr, was da jemand
Absolut.
erzählt und macht. Und du hast gerade so schön gesagt, deine Geistführer, wie sehr bist du in Kontakt mit deinen Geistführern?
Täglich eigentlich. Also für mich ist es so wie, ja, für mich stellt sich die Frage gar nicht, so eben bin ich im Kontakt oder nicht. Also es ist, ich sage immer so, die Geistführer ist so wie mein bester Freund. Die sind immer da. Also das beginnt schon jetzt zum Beispiel. du hast mich ja für diesen Kongress eingeladen. Dann ist mal so, dann geht mal die erste Entscheidung, geht mal durch mein Büro. Also die entscheiden dann schon mal, okay, da, hier, so, so, so. Und dann gibt es dann eine Liste so quasi. Dann sagen die, hey, wir haben hier 10 Anfragen, so, die wären mit den Bedingungen einverstanden und so weiter. Wo möchtest du mitmachen, wo nicht? So, also das bekommt ihr ja dann gar nicht mit über. So, und dann schaue ich mir die Liste an und dann gibt es manchmal einen Geist, der sagt, nee, hier gibt es kein Interview, so hier schon, hier ist gut, hier bringt nichts, aber kannst du machen oder so. Also es hört sich jetzt, aber ich arbeite eigentlich bei allem zusammen mit dem Geistführer. Heißt aber nicht, dass ich immer darauf achte. Oder ich probiere. Ja, aber ich bin ehrlich, ich habe in meiner Vergangenheit auch schon, ich sage jetzt mal, Verträge unterschrieben, wo mein Geistführer gesagt hat, mach das nicht. Aber es ist auch bei mir, mir drin steckt auch ein Mensch. Und dieser Mensch lässt sich manchmal zum Beispiel von logischen Argumenten überzeugen. Ja, dass, keine Ahnung, ein Veranstalter sagt, ja, aber wir sind zum Beispiel die Größten und wir haben vor mit dir XYZ. Und mein Geistführer nebenan sagt, nee, mach das nicht. Aber ich dann sage, ja, aber ich sehe hier auch eine Chance. Und das ist eben auch so, ich bin ja nicht abhängig vom Geistführer. Also das müssen wir auch sehen. Die Geistführer, die können uns leiten und unterstützen, aber das heißt nicht, dass wenn wir alles so umsetzen müssen, weil wir sind auch Mensch, wir haben auch menschliche Bedürfnisse, die zum Beispiel die geistige Welt nicht hat, ja, oder auch nicht entscheidend finden. Also so, und deswegen muss man manchmal auch eigene Entscheidungen treffen, aber man trifft auch manchmal Fehlentscheidungen. Aber so im Normalfall lasse ich sie doch sehr, sehr viel beziehungsweise, was heißt mitentscheiden? Ich frage einfach so, ist das stimmig oder ist das nicht stimmig? Was können wir machen? Oder auch, wenn ich ein Video produziert habe, frage ich manchmal auch meinen Geistführer so, ey, ist das jetzt für euch in Ordnung oder nicht? Und da kam auch schon, na, muss nicht sein, aber ja. Also es ist ein sehr, ist eigentlich ein sehr normaler Umgang halt bei mir, weil das auch für mich. Ich kenne die seit Kind auf und für mich war das nie so, das ist was mega Spirituelles und Hochdings. Nee, es waren einfach immer Kumpels eigentlich. Es waren Freunde von mir. So, ja.
Ja, und wenn uns jetzt so Menschen zuhören oder zuschauen, die sagen, Geistführer, was ist das? Wie würdest du einen Geistführer beschreiben?
Ja, also eigentlich ganz einfach. Einige, früher hat man ja unterschieden, ne, musste man auch noch machen. Also so mein allererstes Buch, da habe ich auch noch unterschieden zwischen Geistführer, Erzengel, Engel, aufgestiegene Meister, Krafttiere und so weiter. Man musste noch, es war noch sehr in diesen Kategorien. Am Ende ist es so, für mich ist der Geistführer das, was die meisten zum Beispiel Schutzengel nennen. Ja. Einfach eine Energieform, wenn man jetzt hellsichtig schaut, das ist ja auch das Spannende. Wenn jemand zum Beispiel überhaupt keinen Plan von Spiritualität hat, beziehungsweise was heißt Plan? Einfach kein, es interessiert ihn einfach nicht. So, und man schaut jetzt hellsichtig und das ist das, was mich schon immer, ja, immer mein Ding war. Mich hat nie interessiert, was in irgendeinem Buch steht oder was irgendein Lehrer erzählt hat, sondern immer nur, was ich selber wahrnehme. Und wenn man jetzt jemanden anschaut, der nichts mit Spiritualität zu tun hat, hat er eine Energieform, das zeigt sich dann mehr so wie eine Art Kugel, die ihn begleitet. Okay? Wenn jetzt aber diese Person zum Beispiel an Engel glaubt, ja, sehr christlich, zum Beispiel Schweiz, Österreich, Deutschland glauben die meisten an Engel, dann zeigt sich diese Energieform dann halt in der Form von Engel. Also sie zeigt sich dir so, wie du es annehmen kannst. Im Schamanismus, wenn man richtige Schamanen, dann zeigt sich das dann halt in Form von einem Büffel, von einem Tiger, also als Krafttier. Und im englischen Spiritualismus, wir kommen halt von den Spirit Guides, also wo das eher so eine Form von Weisheitslehrer, also ein Indianer, ein Chinese, ein Inder, eine alte weise Frau, ein alter weiser Mann, also so in dieser Form. Und diese Energieform zeigt sich dir so, wie du sie annehmen kannst. So. Und deswegen ist eigentlich so, wenn jetzt zum Beispiel Menschen, die sehr christlich geboren wurden, eine Meditation machen, entdecke deinen Geistführer zum Beispiel, dann kann es sein, dass der sich in einer Art Engel zeigt. So. Oder wenn du jetzt glaubst, dass dich Jesus Christus begleitet, dann kann diese Form die Form von Jesus annehmen. Und da ist dann wieder das Schwierige, das ist nicht Jesus Christus, der historische Jesus, sondern er zeigt sich dir nur so, weil er möchte von dir angenommen werden. Also ich habe was Spannendes mal erlebt bei meinem ersten Buch zum Thema Geistführer. Da war ich in Wallis in der Schweiz, in einer Buchhandlung, habe da einen Vortrag gehalten und da sind dann auch Nonnen gekommen und haben so quasi überprüft, was da dieses Medium so sagt, ob das kirchenkonform war. Und das waren vier Nonnen sind so da gesessen und es war für mich total faszinierend, weil die sind am Schluss dann gekommen und haben gesagt, naja, wie sieht dann unsere Begleiter aus? Und ich sage, ja, das ist verrückt. Ich sehe bei euch allen die Mutter Gottes, also Maria. So, und da habe ich gesagt, aber in vierfacher Ausführung. Also jeder hat eine Maria. So, und dann haben die gesagt, naja, das Spannende ist, die sind vom Marienkloster und ihre Schutzpatronin ist die Maria und sie beten immer quasi zu Maria und alles, was bei ihnen ist, läuft über den Bezug Maria. Und deswegen haben sich ihre Geistführer mir als Maria gezeigt. So, aber es war viermal Maria. Es war auch nicht Maria, die Mutter. Also die Mutter von Jesus, sondern es war einfach die geistige Welt, die sich so zeigt, weil es für die Damen so stimmig war. Und das fand ich zum Beispiel extrem faszinierend. Also auf deine Frage zurückzukommen, ein Geistführer ist das, wie du ihn dir eine begleitende Energie vorstellst. So.
Und verändern die sich auch? Kommen da schon mal welche dazu? Gibt es so besondere Situationen, dass vielleicht noch welche dazukommen und irgendwann gehen die wieder? Gibt es sowas?
Ja, also wir haben alle einen Hauptgeistführer, sage ich. Also das könnte man jetzt so als Schutzengel bezeichnen. Ich sage immer so ein bisschen, der hat die Arschkarte gezogen. Ja, der muss bei uns bleiben. Also der bleibt von der ersten Inkarnation bis zur letzten Inkarnation, wenn wir an mehrere Leben glauben, oder sagen wir einfach von Geburt bis zum Tod. Aber ich gehe mal davon aus, die meisten glauben an mehrere Leben, mehrere Inkarnationen und der ist eigentlich immer an unserer Seite. Aber während dieser Zeit, zum Beispiel der Hauptgeistführer, muss nicht immer der sein, der am meisten aktiv ist. Also wenn jetzt zum Beispiel man muss sich vorstellen, der Hauptgeistführer ist so, das kann auch in weiblicher Form sein übrigens. Ich sage immer Geistführer, muss man auch manchmal erklären, es kommt halt von Spirit Guide aus dem Englischen, da gibt es nur die männliche Form. Und deswegen hat sich das bei mir so eingeprägt. Aber es könnte natürlich, kann sich der auch in der weiblichen Form zeigen. So, und der Hauptgeistführer, der leitet und begleitet uns. Der ist eigentlich so wie der Manager, ja, der organisiert so quasi. Aber dann kann es sein, dass jetzt du, Doris, sagst, naja, ich möchte jetzt mal noch eine Geistheilerausbildung machen und ich will mal noch ein bisschen spüren, so in die Richtung. Und jetzt sagt der Hauptgeistführer, ja, das ist toll, passt zu deinem Lebensplan XY, aber ich bin da jetzt nicht der beste Experte darauf, aber ich kenne da jemand, das ist jetzt sehr menschlich erklärt, ich rufe den mal an und sage, hey, du hier, Doris, so hast du Zeit, ja. Und dann kommt dieser Geistführer und begleitet dich. Und wenn du jetzt jemand bist, der jetzt sagt, okay, ich mache das mein Leben lang, dann bleibt er vielleicht dein Leben lang. Oder du hast am Anfang auch noch nicht so der Top-Top-Experte, du bist einfach ein Experte und dann merkt er so nach 3, 4 Jahren, du, nee, Doris, geht jetzt auf ein anderes Level zu. Jetzt brauchen wir da den Oberexperte und dann wird er wieder angerufen. Die rufen natürlich nicht an, also nicht, dass man das jetzt falsch versteht. Ich probiere es nur sehr männlich zu erklären. Menschlich. Und dann kommt dann der Oberexperte und dieser Anfangsexperte, der wird frei, geht dann zu jemand anderem. Oder was oft auch ist, du hast Bock, Geist heilen zu lernen, nach einem halben Jahr hast du keinen Bock mehr, wird der Geistführer arbeitslos, jetzt übertrieben gesagt, geht zurück und geht dann zu jemand anderem. Also da gibt es auch wirklich Wechsel, aber der Hauptgeistführer, der bleibt eigentlich immer.
Weil du eben gesagt hast, so das ist die Ausbildung zum Medium, das ist eine jahrelange Schulung. Kann ich auch so meine Verbindung zum Geistführer, kann ich die schulen, kann ich die stärken?
Ja, also es ist eigentlich, man muss immer so sagen, ich sage immer so, Ich bringe jedem in 10 Minuten bei, wie er den Geistführerkontakt herstellt, wie er mit Verstorbenen kommuniziert, brauche ich dann vielleicht auch nochmal 10 Minuten und noch 10 Minuten, wie man eine Aura liest. Das ist keine Hexerei. Also ich sage jetzt, wenn ich eine Stunde Zeit habe, kann ich dir das in einer Stunde alles erklären. So. Und das Hauptgrund, warum wir Jahre brauchen, ist der, in uns allen ist eigentlich eine natürliche Intuition angelegt, ja, so ein Bauchgefühl. Also ich glaube, jeder, der zuschaut, kennt das. Man trifft manchmal auf jemanden und sofort sagt der Bauch, irgendwas stimmt hier nicht, ja. Oder, oh, da will ich mehr wissen, je nachdem. Aber jetzt haben wir das Problem, du hast auch vorher einmal gesagt, naja, entweder gehe ich mit Dingen in Resonanz oder nicht. Nur, das Spannende ist, deine Resonanz, was wir gut finden, hat auch immer damit zu tun, wie dein Energiefeld geprägt ist. Also blödes Beispiel, wenn jemand aufwächst und der Vater ist Alkoholiker, ja, dann schaut er diese Energie von Alkoholkonsum, Überkonsum eigentlich als normal an. Also es fühlt sich für ihn normal an, weil es ist sein Vater. Und das ist auch der Grund, warum die Person dann oft in der Beziehung auch immer Partner anzieht, auch mit Suchtthemen, weil die Resonanz auf dies gepolt ist. Also ich hoffe, das ist verständlich. Und da kann ich nicht auf mein Bauchgefühl gehen, weil das sind dann zum Beispiel die Frauen oder Männer, die dann zum Beispiel sagen, ja, da fühlt sich's gut an. Aber die kennen diese Energie von Alkoholmissbrauch. Und fälschlicherweise fühlt sich das gut an, weil sie es kennen. Weil wir Menschen sind so Dinge, die wir kennen oder die für uns das Leben einfacher machen, die schauen wir als gut an. So, und um das zu verstehen, dass ich mich nicht zu sehr verzettle, als professionelles Medium muss ich auch lernen, was sind meine Muster, was sind meine Themen, was sind meine Wünsche und was kommt aus meiner Fantasie. Und die Gratwanderung, ja, jeder hat außersinnliche Fähigkeiten und jeder kann die trainieren. Aber zu lernen, was ist Fantasie, was ist Realität, das braucht oft Jahre, ja, weil das ist eben auch das, was ich zum Beispiel mit meinen Schülern, also ich bilde inzwischen nicht mehr aus oder ich mache eine große Pause, aber immer wieder gemacht habe, auch wenn wir mit dem Geistführer Kontakt aufnehmen, dann soll der mal diese Botschaften auch beweisen. Also ich will nicht irgendwelche Pauschalbotschaften haben, wo ich sage, ja, alles ist schön, wir steigen in die nächste Dimension, hui, hui, schön, sondern ich will Beweise haben, dass diese Aussagen, also wenn der mir zum Beispiel sagt, das habe ich früher, mein Geistführer manchmal gesagt, nee, gib dieses Interview nicht, das wird furchtbar. Sondern habe ich gesagt, vielen Dank. Dann habe ich gesagt, ich werde das Interview annehmen und habe geschaut, ob es furchtbar wurde, weil ich wissen wollte, ob der mir die Wahrheit sagt oder nicht. So, und so habe ich auch viele Entscheidungen gegen den Rat getroffen, um zu sehen, wie sehr kann ich darauf vertrauen? Oder eben auch, dass man die auch immer wieder überprüft, zwar mit handfesten Dingen. Und das ist eigentlich immer mein Ansatz. Außersinnliche Wahrnehmung soll auch wirklich im Leben was bringen. Also wenn mir die geistige Welt oder meine Intuition sagt, hey, mit dem Mensch stimmt was nicht, dann habe ich mir das zum Beispiel aufgeschrieben, habe gesagt, ich habe Peter getroffen, da hat mein Bauch gesagt, pass hier auf, irgendwie so. Und dann habe ich auch in einem halben Jahr überprüft und habe ich da recht gehabt, dass ich hier zum Beispiel vorsichtig war? Hat sich sein Charakter herauskristallisiert, dass da irgendwas nicht gut ist? Also da habe ich immer auch probiert, das Ganze auch so ein bisschen ja, zu überprüfen und anzuschauen und auch zu trainieren. Weil das ist das, was ich sehe. Ich habe zum Beispiel einen Basis-Online-Kurs, der vor allem so für die Menschen da ist, die sagen, hey, ich spüre da, ich möchte mal meine Sinne entwickeln. Und ganz viele haben mir dann gesagt, naja, jetzt habe ich hier die Sinne entwickelt und so und auch, aber ich merke immer noch das Vertrauen, wann kommt was wirklich von der geistigen Welt, wann spricht die Angst zu mir, wann spricht die Menschenkenntnis zu mir oder mein Verstand. Dieses Training ist für viele, ja, das geht nicht in ein, zwei Wochenende. Deswegen bin ich manchmal auch überrascht, wenn ich so Ausbildungen sehe, so 6 Wochenende und du bist Diplom-Medium und Diplom-Aura-Reader und Jenseitskontakt und so, und denke ich so, Ja, ist nicht möglich. Und auch die Ausrede, ich habe das von Kind auf, ja, also ich war auch von Kind auf, habe ich sehr viel wahrgenommen. Aber die Sprache zu verstehen und sich selber zu verstehen, auch selber in dieses Selbstvertrauen zu gehen, das kennst du bestimmt auch. Man spürt was und einfach auch zu sagen, ja, ich spüre das so und deswegen mache ich das so. Also das braucht ja auch schon sehr, sehr viel Mut. Also ich habe das jetzt gerade vor. Das ist jetzt ein paar Monate wieder her, habe ich einen Veranstalter gesprochen, der wollte was mit mir machen. Alles hat sich toll angehört und so. Und auf der logischen Ebene habe ich auch gesagt, naja, das ist toll. Also da kann ich eigentlich nur profitieren und habe dann auch gesagt, ja, machen wir so. Und dann habe ich das Gespräch beendet und mein Bauch hat einfach gesagt, nein. So, da bin ich da hingesessen, habe meinen Geistführer gefragt. Er sagt, er hat nur den Kopf geschüttelt. Und da habe ich so gesagt, ja, okay, aber ja, wie soll ich jetzt das begründen? Weil die waren nett, die waren freundlich. Alles, was die mir so gesagt haben, das hat sich auch gut angehört, logisch angehört. Also es gab keinen Grund, um jetzt dazu zu sagen, nee, ich möchte das doch nicht mit euch machen. So. Und dann hat mein Geistführer gesagt, du musst deine Entscheidung nicht immer begründen. Du kannst die einfach anrufen und sagen, hey, tut mir leid, ich habe da nochmal in mich hineingehört. Es fühlt sich nicht gut an. Das hat nichts mit euch zu tun. Es ist einfach für mich nicht stimmig. Ich weiß nicht mal warum. Ich sage das Projekt ab. So, und das war für mich ein mega Lernen, auch einfach mal zu sagen, okay, ich muss das nicht immer begründen können. Und ich glaube, das ist ganz wichtig für viele, die auch zuhören, einfach auch zu vertrauen, zu sagen, es ist einfach so, weil ich so fühle. Und ich habe dann die angerufen, das, ja, die fanden dann das doof, kann ich auch nachvollziehen. Und dann war für mich mega spannend, als mein Nein kam, da habe ich dann erst den Charakter kennengelernt. Und ich habe das dann auch weiter noch für mich beobachtet und habe auch gemerkt, dass viele befreundete Referenten, die mit denen gearbeitet haben, nach ein paar Wochen oder nach einer Veranstaltung nicht mehr mit denen zusammengearbeitet haben. Und ich habe dann auch ein paar Geschichten gehört und so weiter. Und ich habe dann auch gewusst, okay, ich wurde da doch von einigen bewahrt. So, ja. Und das ist zum Beispiel auch etwas, dass wir einfach lernen, dieses Bauchgefühl zu beobachten, aufzuschreiben, dass wir so in die Sicherheit kommen. Und ich sage immer so, der Unterschied ist, wenn ich als Mensch die außersinnliche Wahrnehmung in mein Alltag integrieren möchte, da brauche ich nicht eine jahrelange Ausbildung. Aber wenn ich als Medium Therapeut arbeiten möchte, da ist eine lange, jahrelange Ausbildung aus meiner Sicht erforderlich. Weil zum Beispiel, gerade wenn man Jenseitskontakte gibt, ja, da waren ganz viele Menschen dabei, da hat man in der Aura gesehen, also zum Beispiel, wenn Eltern ihr Kind verloren haben, da muss man sehr aufpassen, wenn man da nicht gut Aura lesen kann. Weil ich habe oft erlebt, dass da manche Menschen suizidgefährdet waren, weil dass die eigentlich nur zum Medium gekommen sind, um 100% der Sicherheit zu bekommen, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Und wenn ich das bewiesen hätte, dann wären sie quasi ja, aus dem Leben ausgeschieden. So, also das ist zum Beispiel etwas, was man auch nicht im Wochenende lernt, die Aura zu lesen, wie ist der psychische Zustand von einem Klienten. Dann auch mal allgemein auch der psychische Zustand zu lesen und zu schauen, okay, ist diese Informationen, die ich vielleicht wahrnehme, schadet das der Person mehr, weil die Psyche eh schon instabil ist, oder stärkt das die Person mehr? Also da muss man ganz viel, oder steht jemand unter Medikamenteneinfluss oder Drogeneinfluss und, und. Also da gehört viel, viel mehr dazu, als einfach, ich bin von Geburt auf hellsichtig, sondern eben auch die Verantwortung ist ganz wichtig. Mein Geistführer hat immer gesagt, du musst immer wissen, alles, was deinen Mund verlässt, dafür trägst du die Verantwortung. Und wenn das Menschen aus dem Gleichgewicht bringt, auch wenn es die Wahrheit ist, dann trägst du dafür die karmische Verantwortung. Und die haben mir auch immer gesagt, nicht immer ist es sinnvoll, dem Klienten, dem Menschen alles zu sagen, was du siehst, weil je nachdem könnte ihn das aus dem Gleichgewicht bringen und dann trägst du auch dafür die Verantwortung. Und ich glaube, das ist das, was ich manchmal so sehe, dass ganz viele Therapeuten einfach nicht sehen, was eigentlich, wie leicht man jemand auch aus dem Gleichgewicht bringen kann, gerade mit Jenseitskontakten. Es ist einfach, ja, es ist so ein heikles Thema, auch Menschen, die in Trauer sind, je nachdem, dass man da die eben bestärkt und nicht aus dem Gleichgewicht bringt.
Ja, und das klingt auch so, als würdest du so das ganze Bild sehen, dass du auch siehst, so was dadurch alles möglich ist oder was man quasi, was dieser Mensch vielleicht jetzt gerade braucht, um den nächsten Schritt zu machen. Aber ich muss ihm nicht schon sagen, wo er dann quasi ankommt, sondern dass das ja auch so sein Weg ist. Und das finde ich schon eine unglaubliche Verantwortung. Und ja, da sollte man sich schon bewusst drüber sein, was man da macht. Dieses Bewusste, ne, da kann ein Wort schon ganz schön viel anrichten, wenn es nicht das Wort
Absolut.
ist, was gerade gut tut. Ja.
Oder am Ende ist es immer so, man muss einfach immer sagen, alles, was ich wahrnehme, egal ob vom Verstorbenen, vom Geistführer oder auf der sensitiven Ebene, es läuft dennoch durch den Filter Pascal durch. Ja? Und dieser Filter Mensch Pascal, der ist nicht 100%. Also dann weiß ich, dann, so ein klassisches Beispiel, was ich hatte, so dass die Menschen verstehen, das war mir ziemlich am Anfang passiert von meiner Karriere. Man muss dazu verstehen, ich bin eben in einem quasi religiösen, kirchlichen Kontext ausgebildet worden. Meine Mutter war schon römisch-katholische Religionslehrerin. So. Pascal hat immer, mein Ding war immer, man lernt eine Frau kennen, man heiratet sie bis ans Lebensende. So, das ist so mein Ideal gewesen. Und ich weiß noch, wenn man zu mir in der Sitzung früher gekommen ist, ich gebe ja inzwischen schon lange keine Sitzung mehr, aber bei einem Aura-Reading, also in einer Lebensberatung, dann habe ich immer den Menschen erzählt, warum sie da sind. Ich habe es nicht, weil wenn man jemand zum Medium geht und sagt, ja, ich würde gerne mal meinen Beruf anschauen, dann weiß ja das Medium schon, aha, okay, es gibt berufliche Probleme, weil niemand will den Beruf anschauen, wenn der toll ist. So. Und deswegen war meine Beweisebene schon am Anfang immer so, hallo Doris, ich sehe, du bist da wegen dem, dem, dem und dem. So, dass du schon mal wusstest, wow, krass, okay, ja, genau, das sind meine Themen. So. Und da kam eine Frau rein, habe die angeschaut und habe gesagt, wow, ganz krass, also du hast ein ganz großes Beziehungsproblem, ja, und beruflich gibt es auch noch ein paar Themen, so. Und dann hat sie so gemeint, nee, ich habe kein Beziehungsproblem, also das mit dem Beruf kann ich verstehen, aber Beziehungsproblem, nee, da ist für mich alles in Ordnung. Und dann habe ich die Aura angeschaut und habe gesagt, Entschuldigung, es tut mir leid, du hast ein großes Beziehungsproblem. Und dann sagt sie so, ja, warum? Und dann sage ich so, naja, ich sehe, du bist verheiratet und hast zwei Liebhaber. So, und das geht nicht. Also, jetzt muss ich mir vorstellen, ich bin römisch-katholisch aufgewachsen, da war eine Frau, die ist verheiratet und hat zwei Liebhaber. Das war für mich, Entschuldigung, der Teufel in Person, ja, die Sünde in Person. Und ich hab dann gemerkt, wie ich da drin bin. Ja, wie kannst du mich das fragen? Keine Beziehungsprobleme, so. Bin da in meinen Dogmatismus quasi reingerutscht und mein Geistführer sagt: Hey, 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 stopp mal, schau dir das mal an. So, dann habe ich angeschaut. Und dann sage ich so, okay, die Frau ist verheiratet. Aha, okay, der Mann weiß von den beiden Liebhabern. So, aha, warte mal schnell. Der eine Liebhaber, der war wirklich fürs Bett. So, der Mann, aber ihr Mann, der wollte gar nicht mehr mit ihr schlafen und der wollte auch nicht mit ihr so Museum und Urlaub. Die waren einfach noch gute WG-Partner und haben so die Kinder noch zusammen großgezogen. Und der eine Liebhaber war nur fürs Bett und der andere war so für Urlaub, kulturelle Dinge. So. Und so hat jeder von den drei sie erfüllt in einem anderen Bereich. Alle drei haben voneinander gewusst und die waren happy. Der eine war happy, dass er nur Sex haben darf und nicht noch mit der in Urlaub fahren muss und dass sie stundenlang unterhalten. Und der Mann hat sich so. Und dann habe ich so gelernt, nur weil ich das anders sehe oder meine Moralvorstellung eine ganz andere ist, darf ich nicht darüber urteilen, dass sie jetzt eine schlechte Beziehung hat. Und das habe ich auch sehr früh gemerkt. Es gibt tausend Beziehungsmuster. Es gibt solche, die ich, Pascal, in Ordnung finde. Aber das eine Muster kann für die wunderbar funktionieren mit mehreren Partnern. Bei den anderen funktioniert das nicht. Und das ist eben auch so das Wichtigste, dass man wie auch lernt, sich selber rauszunehmen. Ja? Und es gibt so viele Therapeuten, die zum Beispiel während Sitzungen immer wieder sagen, das kenne ich auch, ich habe das so und so gelöst, ich habe dieses Thema auch. Und eigentlich sind das keine Therapeuten, sondern die geben sich selber Sitzungen. Ja? Oder es gibt die Therapeuten, die sagen, ja, es ist unglaublich, seit ich Beziehungsprobleme habe, habe ich nur noch Klienten mit den ähnlichen Problemen. Ja, weil die arbeiten auf Resonanz. Also die sind selber noch nicht ein. Wir haben immer als Therapeut auch unsere Themen und Hürden, auf jeden Fall. Aber ich muss die als professioneller Therapeut auf die Seite schieben können, so dass ich da wirklich voll ein unbeschriebenes Blatt in der Resonanz bin für meinen Klienten und nicht meine eigenen Themen erkenne oder während ich eine Sitzung gebe, ständig denke, ja, das habe ich auch schon durchgemacht. Ja, krass. Ja, dann muss ich mal, weil auch meine Tipps, die ich dir gebe, wenn ich dir sage, ja, ich habe das so und so gemacht, das bringt dir nichts. Weil wir sind eine andere Generation, wir sind anders aufgewachsen, und Dinge, die mir helfen, um zu lösen, sind für dich wahrscheinlich nicht die richtigen. So, und deswegen ist es immer wichtig, dass ich eben lerne, mich voll und ganz in deine Situation, wie du als Seele Dinge lösen musst, darfst, weil du hast andere Eltern gehabt, du hast ein anderes Umfeld gehabt, du hast eine andere Erziehung gehabt, deswegen hast du andere Muster und andere Blockaden wie ich. Ja, wenn ich dir sage, nö, ich kenne das eigentlich nicht, dass ich jetzt von meinem Umfeld ja komisch angeschaut werde, weil ich mit Toten rede. So, wenn wir zusammen einen Tag verbringen würden, würdest du auch sagen, na, der eine oder andere hat komisch geschaut. Und das sage ich, ja, aber ich habe das nicht gesehen, weil der war nicht in meiner Resonanz. Mir ist es einfach, ich bin von Natur aus auch jemand, mir ist es relativ egal, was andere über mich denken. Mir ist es wichtig, was meine Frau über mich denkt, mein Sohn, mein engster Kreis. Aber ob jetzt Müller XY denkt, dass ich ein Scharlatan bin, ist mir eigentlich völlig wurscht. Mir ist es aber wichtig, was mein bester Freund über mich denkt. Wenn der denken würde, boah, das ist ein Abzocker oder ein Scharlatan, dann hätte ich ein Problem. Oder wenn ich selber das so sehen würde, dann hätte ich ein Problem. Und du würdest aber vielleicht sagen, nee, aber mich beeinflusst das schon, was andere sagen und denken. So, weil du einfach anders aufgewachsen bist. So, ich bin natürlich sehr früh, ich bin mit 16 ins Fernsehen gekommen. Also ich habe da als Fernsehmoderator zuerst gearbeitet und so. Und ich bin schon immer in der Öffentlichkeit gewesen und habe schon sehr schnell gemerkt, okay, ich werde immer beurteilt und verurteilt und die einen finden mich toll und die anderen finden mich richtig scheiße. Und es war aber mein Weg, dass ich gesagt habe, okay, ich wähle diesen Weg in der Öffentlichkeit. Und da muss ich mit dieser Dualität zurechtkommen. Aber die Frage ist mir, um wen kümmere ich mich? Lege ich meinen Fokus auf die, die mich mögen, die meine Sicht nachvollziehen, oder auf die, die mich nicht mögen? Das ist zum Beispiel auch so bei Facebook oder Instagram oder so, wenn die Leute irgendwie blöde Kommentare schreiben. Ich sehe die meistens gar nicht, weil es mich einfach, es interessiert mich auch nicht. So, also das ist so diese Fokusveränderung auch.
Ja, und das klingt auch danach, dass du ganz genau weißt, wo du stehst. Ja.
Ja.
Und dieses Vertrauen und ja, was ich denke jetzt gerade so, es gibt ja ganz, ganz viele, die dieses Vertrauen nicht so haben. Was würdest du denen denn so empfehlen? Wie könnte das so der Einstieg sein ins Vertrauen, dass man einfach mal, ne, dieser Verbindung traut oder vielleicht dieser Stimme, dass man nicht immer denkt, ja, das ist alles mein Kopf, das kommt alles aus dem Kopf. Was würdest du da so empfehlen?
Also das. Da gehe ich jetzt auch wieder so um diese bisschen Beweisebene rein. Also ich würde da empfehlen, zum Beispiel bleiben wir mal einfach bei der Intuition, weil das also beim Bauchgefühl, das ist etwas, was jeder einfach kennt und was so der erste Step wäre bei mir, wenn ich das trainieren wollen würde. Würde ich mir mal bewusst machen, okay, ich habe ein Bauchgefühl oder ich habe eine Intuition, dass ich Dinge spüre, ob jemand gut ist, nicht gut ist, ob eine Situation gut ist oder nicht gut ist. Und dann würde ich mir ein sogenanntes Tagebuch zutun. Und würde mich mehrmals am Tag, immer wenn ich einen neuen Menschen treffe oder wenn ich eine neue Stelle anfange oder einfach so, immer wenn so Entscheidungen sind, einfach mal kurz spüren, wie fühlt sich das gerade an? Fühlt sich das gut an oder fühlt sich das nicht gut an? So. Und dann würde ich vielleicht manchmal auch schreiben, ui, fühlt sich nicht gut an. Zum Beispiel, ich gehe mich Job vorstellen, und ich habe den Job bekommen und jetzt sagt mein Bauchgefühl eigentlich, nee, hier wirst du nicht glücklich. Aber mein Verstand sagt, hey Pascal, du nimmst jetzt diesen Job an, weil du musst die Rechnungen bezahlen können. So, dann schreibe ich das zum Beispiel auf. Datum XY, habe Job angenommen, Bauchgefühl hat gesagt, nee. Verstand hat gesagt, doch, du brauchst die Kohle. Ich habe mich für die Kohle Verstand entschieden, weil ich das einfach brauche und Mensch bin. So, und dann schaue ich, was passiert jetzt? Jetzt kann es sein, ich habe mich geirrt, es wird der beste Job deines Lebens. So, oder es kann sein, dass dein Bauchgefühl, warum alles Nein gesagt hat, bestätigt wird, weil dein Chef XYA-Punkt ist oder deine Mitarbeiter oder du Überstunden machst oder nur Burnout oder so. Und dann kannst du rausschauen, meine Erkenntnis ist, ich hätte auf mein Bauchgefühl hören müssen, weil XYZ. Weil es könnte ja auch sein, dass dein Bauchgefühl sagt, nee, weil du vielleicht ein Muster hast, weil das vielleicht ein Job ist, wo du sehr, sehr gut bezahlt bist und du nicht weißt, ob du das verdient hast, weil du ein Muster hast, du bist zum Beispiel im Mangel drin und denkst, ja, naja, so gut bin ich ja gar nicht, bin hier fast überbezahlt, also da muss man auch aufpassen. Und vielleicht merkst du dann auch, ey, mein Bauchgefühl hat Nein gesagt und jedes Mal aber, wenn ich die Gehaltsabrechnung bekommen habe, habe ich so wie ein Kloß im Hals oder habe mich so als Scharlatan gefühlt oder überbezahlt oder minderwertig und ich habe an dem Thema auch gearbeitet und jetzt fühlt sich das gut an. Also so können wir auch lernen, manchmal, wenn uns ein Muster zum Beispiel in den Weg kommt. Oder was ich früher immer gemacht habe, aber natürlich mein Training war in den Jugendjahren. Das heißt, viele Freunde und Bekannte haben da mal eine Partnerin kennengelernt, mal einen Partner. Habe ich immer geschaut, ui, wie fühlt sich das an? Dann habe ich gesagt, Pablo ist gekommen, also mein bester Freund, hat eine Frau mir vorgestellt, hat alles in mir gesagt, nee, das geht gar nicht. So, und das habe ich aufgeschrieben. Ich habe nie zu meinem besten Freund gesagt, außer er hat mich gefragt. Ja? Aber sonst habe ich nie was gesagt. So, oder ich habe da manchmal auch gespürt, boah, die wird ihm das Herz brechen oder da wird das und das habe ich alles aufgeschrieben. Und mit der Zeit habe ich einfach gemerkt, hey, warte mal, von 10 Mal bin ich 8 Mal richtig. Das bedeutet, ich bin bei 80% und das ist super. Also wenn man ist nie 100%, also auch ganz, ganz wichtig für die Leute da draußen, also auch von 10 Mal bin ich auch so zwischen 8 und 9 Mal richtig, aber ich irre mich zwischen 1 und 2 Mal, weil auch da manchmal mir Dinge in den Weg kommen. Und wenn man so wirklich bei 70, 80% ist und so durch alltägliche kleine Sachen, zum Beispiel auch so, ich habe mit meinem Freund abgemacht, habe reingespürt, kommt er zu spät oder pünktlich, habe das aufgeschrieben, dann habe ich das überprüft. Oder was für ein Pullover hat er an? Oder was für Themen beschäftigen ihn? Und dann habe ich gesagt, ja, also wenn ich ihn länger nicht gesehen und gehört habe, sage ich, ja, es gibt ein berufliches Thema, Beruf beschäftigt ihn, okay? Er macht sich da Gedanken, Sorgen, habe das so ein bisschen notiert und dann bin ich in das Gespräch gegangen und habe gefragt, und wie geht's? Und hat er gesagt, ey, gut, nur Job gerade ein bisschen schwierig. Okay, Haken dahinter. Was ist schwierig? Also so habe ich eigentlich trainiert und so trainiere ich auch heute noch. Ich gebe zwar keine Beratungen mehr, gar nichts mehr, aber ich trainiere immer noch. Also wenn ich Menschen live treffe und ich die frage, und wie geht's dir? Dann interessiert mich das nicht wirklich, das hört sich jetzt makaber an, weil ich kann die Aura anschauen und ich sehe viel schneller, wie es jemandem wirklich geht. Aber ich habe dann trainiert, ich sehe dann vielleicht, oh, der hat gerade Beziehungsprobleme oder irgendwie das. Und dann sage ich so, ja, geht gut. So, und sage ich so, und was macht der Job? Ja, doch, da läuft alles so um. Beziehung, ja, da ist gerade ein bisschen schwierig. Ah, Beziehungsstress hatte ich, okay, gut. Also so ist eigentlich mein Training. Und dadurch vertraue ich mir einfach auch so. Also es ist eben auch dann so, ich glaube, dass ich in all den Jahren, wenn mein Geistführer oder meine Intuition sagt, hey, pass hier auf, hier stimmt was nicht, brauche ich in vielen Fällen nicht mehr eine Begründung, warum ich jetzt doch darauf höre oder nicht, weil ich einfach weiß, hey, ich liege zu 80% richtig. So, und wenn ich auf der Autobahn bin und mein Bauchgefühl sagt, raus hier, dann gehe ich einfach raus. Und ja, meistens ist es nachher so, dass es einen Riesenunfall auf der Strecke gab und so. Und das heißt nicht immer, dass ich in den Unfall verwickelt worden wäre, sondern es kann auch sein, dass ich einen Termin zu spät kommen würde oder dass ich einfach 2 Stunden meines Lebens im Stau verliere. Also so, es müssen nicht immer tragische Sachen sein, aber das Leben wird einfach auch einfacher. So. Dass man eben auch jetzt in meinem Fall rausspürt, okay, wo welchen Auftrag nehme ich an, welchen Auftrag nehme ich nicht an. Und das heißt nicht, dass die, wo mein Bauchgefühl sagt, nein, dass das schlechte Aufträge oder immer keine guten Veranstalter waren, sondern es wäre einfach vielleicht ein Zeitverlust gewesen, der mir keine Win-Win-Situation gebracht hätte oder irgendwie so. Also es sind nicht immer schlimme Sachen, das muss man auch. Und so würde ich sagen, wirklich beginnen zu notieren und dann wächst auch das Vertrauen. Dann merkt man am Anfang so, okay, 4 von 10 Dingen waren richtig. Okay, gut. Und dann irgendwie mit der Zeit immer mehr. Mit der Zeit merkt man dann auch, dass ich zum Beispiel immer bei gewissen Themen falsch liege. Und dann erkenne ich das auch immer, wenn ich beim Thema total falsch liege, hat es meistens mit dem Thema oder mit dem Muster von mir selber zu tun. Und dann beginnt wieder die Persönlichkeitsentwicklung, das zum Beispiel auflösen. Also zum Beispiel eine Mutter, die immer ein schlechtes Gefühl hat, wenn das Kind alleine in die Schule geht oder alleine ins Klassenlager geht und dann denkt, wo es passiert was Schlimmes, aber immer zum Glück nichts passiert, ja, und da die Mutter merkt, nee, ich habe einfach totale Ängste, ich kann nicht loslassen und so, und das ist natürlich auch ein spannendes Thema, das anschauen, auflösen und so, dass man dann auch befreit wird, so.
Oh, was für eine wichtige, wertvolle Übung.
Danke.
Das war gerade wirklich ein Geschenk. Das ist ja die Innenschau, die Selbstschau. Ich erfahre ganz viel über mich selbst und ich kann mich ja noch wunderbar schulen, indem ich einfach so in dieses tiefe Vertrauen gehe. Also super, danke. Da
Bitte.
hast du mir gerade schon wieder selber ganz viel gegeben.
Das ist
Ganz
schön.
oft, weißt du, als du das gerade mit der Autobahn sagtest, ich kenne das, ne? Fahr nicht auf die Autobahn. Dann kommt mein Verstand und sagt, warum soll ich da nicht drauf fahren? Und ich fahre da drauf und ich stehe dann im Stau, genau das, was du gesagt hast.
Ja.
Und mittlerweile achte ich auch schon öfter drauf, aber manchmal kommt immer mal wieder so, warum soll ich denn jetzt?
Ja.
Dann sehe ich das auch, warum ich das nicht sollte. Aber ich finde auch, wenn man da viel, dann ist, das ist dann wirklich eine richtig gute Übung. Dann kommt das gar nicht mehr so, warum sollte ich denn jetzt? Sondern weil ich
Ja,
das weiß. Ja.
genau.
Ah,
Oder eben
schön.
einfach, ja, es ist halt so, Sicherheit im Leben bekommen wir in dem, dass wir Erfahrungen machen. So ist wie, ich habe früher jahrelang auch Kampfsport gemacht, so. Und auch jeder Sportler kennt das, die Sicherheit, das Selbstvertrauen. Ein Fußballer lernt, indem dass er immer wieder probiert, aufs Tor zu schießen und am Anfang vielleicht 10-mal daneben schießt und 5-mal rein. Und mit der Zeit ist es dann halt 10-mal rein und nur noch 3-mal daneben und so. Und da werden dann auch Stars geboren, also die halt einfach die Vision haben, okay, der Ball, der geht rein oder so. Oder im Kampfsport auch, es ist möglich, jetzt dieses Turnier zu gewinnen oder irgendwie so, wie mehr man gewonnen hat. Also es ist mir aufgefallen, ich habe früher sehr viele Turniere gekämpft, wie mehr ich gewonnen habe, umso leichter war es beim nächsten Turnier zu gewinnen, weil einfach mein Mindset natürlich auch auf Erfolg, auf Gewinnen ausgerichtet war und ich diese Erfahrung gemacht habe. Und ich glaube, das ist eben, deswegen ist dieses Aufschreiben oder dieses sich selber beweisen so unglaublich wichtig, damit man einfach auch merkt, hey, nee, warte mal, auch wenn man Zweifel hat, das kennt jeder, der sich mit außersinnlichen Themen beschäftigt. Also auch ich habe das zum Glück nur noch selten, aber gerade am Anfang habe ich manchmal auch gedacht, ey, vielleicht kommt irgendwann mal jemand und sagt, hey, Fockenhuber, jetzt die Jacke wieder anziehen. Ja, jetzt gehen wir wieder nach Hause, Medikamente nehmen. So, du bist da von der Psychiatrie abgehauen und so. Ja, also ich habe manchmal auch so gedacht, habe ich so gedacht, ey, aber warte mal schnell. Und dann habe ich mir zum Beispiel all die Mails durchgelesen von Klienten, denen ich geholfen habe. Oder ich habe eine Zeit lang, auch 2,5 Jahre, für die Polizei gearbeitet, mir die Fälle bewusst gemacht, wo ich mitgeholfen habe. Oder einfach all die Dinge oder meine alten medialen Tagebücher, ich habe sehr viele mal aufgeschrieben und gemacht, reingelesen und auch meine Fortschritte gesehen. Und das hat mir dann in solchen Tagen einfach auch Mut gemacht, dass ich mir das nicht einbilde oder irgendwie so. Und ich glaube, das ist am Anfang ganz, ganz, ganz wichtig und auch im gutes Umfeld achten. Also wenn man natürlich immer nur Menschen um sich herum hat, die sagen, ja, komm, es ist doch alles nur Spuk und Einbildung und weiß ich was. Da muss man sich vielleicht auch überlegen, gehören diese Menschen wirklich noch in mein Umfeld rein? Weil ich glaube, ich hatte das Glück, ich habe immer Menschen um mich herum gehabt, die an mich und meine Fähigkeiten geglaubt haben. Und eigentlich, ich kann mich an niemand, bestimmt gab es auch jemand, aber ich kann mich nicht erinnern an irgendjemand, der jetzt mich total als Spinner oder so. Auch ob schon ich mega viel Fernsehen gemacht habe, das ist ja auch so spannend. Zum Beispiel Hate. Hate erfahre ich nur auf Social Media von Peter 18, 25, 63 oder von Rita 15, 18, 63, ja, aber nie in meinem wirklichen Leben. Also in meinem wirklichen Leben getrauen sich die Menschen mir ja gar nicht ins Gesicht zu sagen, hey, alles, was du machst, denke ich, du bist crazy oder so. Also das muss man sich auch mal bewusst machen. Die meisten werden dir nie ins Gesicht sagen, dass sie dich für bescheuert halten. So, das sind immer so anonyme Social-Media-Kontos, die dir sagen, was du alles falsch machst oft. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man aber wenn im Umfeld die eigenen Menschen nicht an einem glauben, dass man sich überlegt, brauche ich diese Menschen noch? Gehören die wirklich in mein Leben? Stärken die mich? Wahrscheinlich nicht. Ja, klar ist es manchmal auch gut. Mein bester Freund sagt vielleicht auch mal, ey, Pascal, hier übertreibt man nicht die Lage oder irgendwie so. Dann reflektiere ich, übertreibe ich gerade? Ja, kann sein. Möchte ich das? Ja, ich habe Bock drauf. Okay, gut, dann ist es in Ordnung. Aber im Großen und Ganzen sollte man ein Umfeld haben, das einen bestärkt. Ja. Und auch wenn der eigene Partner das vielleicht nicht so sieht, es gibt viele Frauen, die immer wieder sagen, ja, mein Partner glaubt nicht an das. Und dann sage ich, hey, das ist doch völlig in Ordnung, der muss nicht daran glauben. Er soll dich einfach machen lassen. Und wenn das gegeben ist, muss er nicht daran glauben. Und wenn du aber beginnst mit so zum Beispiel Aufschreiben oder auch so kleinen Beweisen, wenn du sagst, hey Freddy, ich habe jetzt wahrgenommen bei dir, dieser neue Job, der wird dich nicht glücklich machen. Lass uns mal. Und der sagt, doch, ist doch alles und Kohle stimmt, Ferien stimmen und was halt so. Sag, ja, komm, lass uns mal aufschreiben. So. Und dann nach ein paar Monaten oder nach 1, 2 Jahren kann man dann da, hat man eine Diskussionsgrundlage. Und wie viele Männer gibt es dann, die dann plötzlich sagen, ja, meine Frau hat es eigentlich schon gespürt, ich habe nicht auf sie gehört. Und wie mehr man das denen aber auch auf eine, und jetzt ganz wichtig, ich meine damit nicht auf die Nase drücken, sondern wirklich spielerisch sagen, komm, lass uns mal aufschreiben, lass uns mal spüren, wer hat da recht gehabt. So. Weil es soll ja nicht zum Konflikt führen. Und dann mit der Zeit merkt man dann, ah, okay, doch. Weil ich sage immer so, es gibt ganz viele Dinge auch in meinem Leben, wo ich weiß, da kann ich mich auf mein Bauchgefühl nicht so verlassen, aber ich kann mich aufs Bauchgefühl von meiner Frau verlassen. Und die ersten paar Jahre habe ich auch oft gesagt, nee, Schatz, sorry, ich habe da habe ich mehr Erfahrung oder so. Nee, nee, nee. Und heute muss ich sagen, bei gewissen Dingen, da höre ich einfach nur auf meine Frau, weil da ist sie einfach besser wie ich. Und das macht dann auch Spaß.
Ja, und das ist ja auch so wichtig, was weißt du so dieses in Verbindung gehen, in Verbindung mit mir selber und auch in Verbindung mit mir bewusst zu sein, in welcher Verbindung ich mit den anderen stehe. Also wir gehen ja immer in Verbindung. Das kann, ne, wenn ich in einer Familie lebe, da ist immer automatisch Verbindung oder mit Freunden. Und einfach mal zu achten, was nehme ich da wahr? Tut mir das gut? Tut mir das nicht gut? Was möchte ich vielleicht? Und ne, aus welchem Impuls vielleicht möchte ich das auch? Was möchte ich? Möchte ich einfach nur, dass die anderen so sind, wie ich das gerne hätte? Oder was will mir das gerade widerspiegeln? Weil ich denke mal, wir kriegen ja eigentlich immer die Impulse dazu, was gerade nötig ist.
Absolut,
Ja,
absolut.
ach schön. Ich danke dir sehr. Vielen Dank, lieber Pascal. Da war echt gerade, die Übung ist super, das mit dem Aufschreiben kann ich jedem nur empfehlen. Also ich habe immer noch Bücher, da habe ich immer mal wieder was reingeschrieben, aber ich habe das sehr, sehr lange nicht mehr gemacht und da hast du mich gerade noch mal daran erinnert, das einfach mal wieder zu machen, weil ich finde das sehr, sehr wichtig nachzulesen. Wie war ich denn mal drauf? Wo stand ich denn mal? Und dann zu gucken, na, was habe ich denn jetzt schon alles geschafft und alles so verwirklicht und umgesetzt?
Ja, und
Ach,
ich finde,
schön.
Aufschreiben ist auch wichtig, weil unser Gehirn ist ein Künstler darin, Dinge dann doch anders zu interpretieren nach ein paar Wochen oder so. Also das merke ich ja manchmal auch, das kennen wir alle, die glaube ich, verheiratet sind oder so, oder auch wenn man einen Bruder oder eine Schwester hat. Also wenn manchmal meine Schwester und ich reden, wie wir irgendeine Situation erlebt haben von der Kindheit, ist ihre Version oft eine ganz andere wie meine Version. So. Und deswegen ist dieses Aufschreiben auch so wichtig. Auch wenn man sagt, hey, ich wusste nicht, ich habe hier meinen Bauch gar nicht so gespürt, aber ich habe meinen Verstand sehr stark gespürt. Und dann merkt man eben auch, wenn man dann mal ein halbes Jahr später das liest, wie viel Fortschritte man in einem halben Jahr gemacht hat. So, das ist schon mega spannend. Ich habe mit meiner ersten Ausbildungsklasse damals, habe ich die, mit der zweiten habe ich das leider nicht gemacht, aber mit der ersten habe ich die immer wieder alle halb Jahr mal gefilmt. So, also bei einem Reading gefilmt und aufgenommen. Und dann ist für die schon spannend gewesen, wenn die ein halbes Jahr, also diese Abschnitte gesehen haben und gemerkt haben, wow, wie groß der Sprung war, ob schon die manchmal das Gefühl hatten, boah, ich bin überhaupt nicht weitergekommen, ich trete auf der Stelle. Und am Anfang hatten die manchmal Mühe. Habe ich einen Mann aus der geistigen Welt da oder eine Frau oder keine Ahnung. Und nach einem halben Jahr ging es dann, ja, ich habe einen Mann da, der ist so und so alt. Also ist das so sehr schnell. Aber die selber haben das Gefühl gehabt, sie hätten immer noch, seien immer noch auf dem Stand wie vor einem halben Jahr. Und deswegen ist Aufschreiben einfach wirklich ein tolles Tool. Und es gibt auch Sicherheit. Und ich glaube, das ist das, was wir alle halt wünschen oder brauchen. Botschaften zu bekommen ist das eine, aber welchen kann ich jetzt wirklich vertrauen und welche kommen von mir selber? Ja.
Wow. Ja, ich danke dir sehr, Pascal. Und ja, ich finde es einfach. Ich spüre das immer so. Es geht ums Vertrauen, was dann wieder Sicherheit schenkt. Und ja, ich kann nur alle einladen, fühlt da mal rein, fangt an aufzuschreiben. Und ja, auf deiner Seite kann man sich wunderbar umschauen. Du hast ja ganz, ganz viele Sachen im Angebot. Und einfach, der sich da von dir angezogen fühlt, der mit dir in Resonanz geht, der kann da einfach mal reinschauen. Ach, ich finde es wunderbar. Ich danke dir sehr.
Danke dir auch für die Einladung.
Und euch viel Spaß und ja, wir laden euch einfach ein. Fangt mal an zu schreiben und guckt mal, was da so alles möglich ist.
Ja, genau. Vielen, vielen Dank.
Ich danke dir und ich danke dir auf der anderen Seite da, die zuhört und zuschaut. Und ja, ganz viel Spaß. Bis bald. Ciao.
Tschüss.